ich glaube, dieses gemeinsame Denken über lange Zeit in diesen sehr freundschaftlichen Verbindungen und all diesen Projekten und letztendlich, woraus auch die Trauer der Tangente kommt, ist in allen meinen Arbeiten eigentlich ein zentrales Element. Es gibt, deswegen habe ich vielleicht auch so lange gebraucht, dieses Buch zu schreiben, weil es tatsächlich nicht meine, die naheliegendste Tätigkeit für mich ist, allein am Schreibtisch zu arbeiten. Den Aspekt gibt es beim Schreiben irgendwann, wenn man so ein Buch fertig bekommen will. Aber es gibt ja davor und im Buch etwas, was ja tatsächlich eine Vielstimmigkeit hat, die ich selbst gar nicht herstellen kann und die ich nicht missen wollte. Und in dem Prozess, der diese Verunsicherung, die vielleicht, von der wir am Anfang gesprochen haben, die stattfindet, immer wieder auch in die Sprachskepsis, aber auch in die Auseinandersetzung mit dem Erlernten zu gehen und immer wieder in den Austausch zu gehen, dass das letztendlich unabdingbar ist. Ich glaube, ein Schreiben, was das nicht zum Ausgangspunkt oder zumindest nicht mitdenkt, würde mich, glaube ich, nicht interessieren. Insofern ist die Trauer der Tangente, insofern ist es richtig, dass du mit der Danksagung, glaube ich, begonnen hast, wirklich kein solitäres Ereignis, sondern ein kollektives. Und ich möchte daran glauben, dass es diesen Traum gibt, gemeinsamer Texte, gemeinsamer Lieder.
Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Der, den ihr hier am Anfang schon so schön über Freundschaft und die falsche Vorstellung vom Schreiben als rein solitärem Ereignis sprechen gehört habt, ist Fabian Saul. Fabian Saul ist Autor, Komponist und Chefredakteur des vielfach ausgezeichneten Magazins Flaneur, Fragments of a Street. Das Magazin, das sich in jeder Ausgabe einer Straße widmet, beschäftigt sich mit Orten und Straßen als Räumen kollektiver Erinnerung und verfolgt dabei einen kollaborativen und transdisziplinären Ansatz. Das lässt sich auch auf verschiedene andere Arbeiten von Fabian Saul übertragen. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet er als Komponist und Songwriter. Seine Musik veröffentlicht er unter dem Künstlernamen Saul. Ich kannte ihn bisher über seine Kompositionen für Stoff aus Luft, ein auditives Literaturmagazin von Tanaskol Zabak und Josephine Bergholz, das manchmal live auf Bühnen aufgeführt wird und alle 2 Monate als Podcast erscheint. Und über die Audioserie »Schlechte Wörter«, die Fabian Saul zusammen mit Matthias Zeiske im Haus der Kulturen der Welt produziert hat und die ebenfalls als Podcast online zu finden ist. Neben all diesen Aktivitäten schreibt Fabian Saul seit fast einem Jahrzehnt an einem Roman. Die Trauer der Tangente ist gerade bei Mattes und Seitz erschienen und eine interessante, eher nach musikalischen und cineastischen Kompositionsmodellen funktionierende Montage von Fragmenten. Mit der Hypersensibilität eines Trauernden geschrieben, ist dieses Buch ein Versuch oder eine Suche danach, wie man Erinnerungen oder Erinnerungsruinen retten oder erzählen kann. Es ist eine fiktive Landkarte geworden, gespickt mit Relektüren, Zitaten aus anderen Texten, Musiken, Filmen. Ein Buch, das auch aus kleinen Porträts von Nina Simone, Jean Genet, Simone Weil, Chantal Ackermann, Agnès Varda, Clarice Lispector, Leonard Cohen, Ocean Vuong, PJ Harvey, Ingmar Bergman, Marguerite Duras, Francesca Woodman, May Ayim, Virginia Woolf und Walter Benjamin besteht. Fabian Saul ist somit ein idealer Gast für Dear Reader. Ihr werdet es hören. Ausführlicher sprechen wir über ein Gedicht von Frank O'Hara, For Grace After a Party von 1954, das Fabian Saul mitgebracht hat, und über Schlechte Wörter, einen der schönsten und seltsamsten Texte von Ilse Eichinger. Fabians Buch und diese Texte führen uns zu Gesprächen über Verunsicherung, Freundschaft, Dreiecksbeziehungen oder Konstellationen, Texte als Tracks, Wissensproduktion und poetische Erfahrung, Kompositionsprinzipien, Sprünge und Sprachskepsis. Viel Spaß beim Hören. Also ich freue mich sehr, dass heute Fabian Saul zu Besuch ist.
Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
Das ist wirklich sehr schön. Dein Buch, gerade erschienen bei Matthes und Salz, Die Trauer der Tangente, ist ein dickes Ding, sind 320 Seiten und ich fange mal ganz hinten an und wir versuchen uns von da einen kleinen Einblick zu verschaffen.
Sehr gern.
Und zwar steht hier ganz am Ende, fast ein Jahrzehnt lang war dieser Text ein Weg, um einen Punkt mit einem anderen zu verbinden. Ein Schlüssel zu Gesprächen, Träumen, Begegnungen und Recherche. Ein Weg zu lernen und zu verlernen, ein Weg der Liebe, Trauer und Freundschaft, ein Weg, einander in dieser Welt zu begegnen. Und dann kommt eine lange Danksagungsliste. Mir hat das sehr gut gefallen und ich bin natürlich jetzt interessiert daran, ein Jahrzehnt, hast du ein Jahrzehnt an dem Buch gearbeitet oder sind sozusagen viele deiner Arbeiten, die du die letzten 10 Jahre gemacht hast, da eingeflossen? Kannst du da ein bisschen von erzählen?
Ich glaube, mir war wichtig, das am Ende zu sagen, nachdem er diesen Text gelesen hat, aus zwei Gründen. Einmal, um deutlich zu machen, dass das kein solitäres Ereignis war, dieses Buch zu schreiben. Oder vielleicht gilt das für alle Bücher, aber ich glaube, es gilt ganz besonders für dieses Buch. Meine Hoffnung, mein Traum dieses Buchs ist, dass ich es nicht allein geschrieben habe. Es ist ein Buch, was, wie es der dort anklingt, aus ganz viel Gesprächen, Begegnungen, Recherchen, in dem auch sehr viele Stimmen in den Text eingeflossen sind, auch im Text selbst lesbar sind. Und ich glaube, der andere Aspekt, weshalb es diese Danksagung gibt, ist auch, dass es sehr häufig eine Vorstellung gibt, dass Leben und Schreiben so zwei nicht vereinbare Dinge sind. Eine sehr bürgerliche Vorstellung, privilegierte Vorstellung von dem Schreiben, was immer im Haus am Meer oder in der Villa, in der Abgeschiedenheit stattfinden muss. Und ich glaube, dass es ein großes Missverständnis ist, grundsätzlich. Aber ich glaube, insbesondere für dieses Buch, es ist ein Buch, was in Verbundenheit entstanden ist mit Menschen. Und das war mir wichtig, das dem Buch nachzustellen. Ich glaube, dass man es im Text vielleicht schon spüren kann, dass es so ist. Aber es dort nochmal zu sagen und dort auch die Menschen zu nennen, die Teil dieses Buchs gewesen sind und die Teil dieses Buchs sind, war mir sehr wichtig.
Genau, und das sind lebende Menschen und ganz viele Tote kommen in dem Buch auch vor. Wir gehen mal weiter von hinten nach vorne. Überblättert man die Coda, kommt man zu einem Zitat von Leonard Cohen. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you're still in my way. Und ich habe mich so gefreut über viele Zitate in dem Buch und ganz viele Dinge. Aber dieses Zitat ganz am Ende hat mich wirklich umgehauen, weil ich finde, das schönste Lied aus Songs of Love and Hate, Famous Blue Raincoat von Leonard Cohen. Und ich habe ja immer gedacht, wenn man ein Buch über die Liebe schreiben würde, man würde versuchen, ein Buch über die Liebe zu schreiben. Man müsste es nicht schreiben, weil alles ist eigentlich auf diesem Album gesagt.
Es gibt insbesondere in dem Lied Famous Blue Raincoat auch eine Konstellation, so eine Art angedeutete Dreieckskonstellation, in der die Ansprache der geliebten Person eigentlich immer über die andere Person passiert. Es ist also so etwas wie ein vermitteltes Sprechen. Es gibt ein Du und dieses Du ist veränderlich. Das Du kann einmal die geliebte Person meinen. Es kann auch die Person meinen, die der geliebten Person gegenüber sitzt. Das ist gibt aber auch das Du, was sich wieder mit dem Ich dann verbindet. Und diese Form der Ansprache, die etwas macht in dem Menschen, der es liest, der es hört und es sich dort eigentlich erst zeigt, was gemeint ist, das ist ein Einbeziehen, glaube ich, der Hörenden und der Lesenden, die sicherlich einer der Gründe ist, warum es dort ganz am Ende vor der Coda so platziert ist und in dem sich, glaube ich, ein Sprechen des Protagonisten des Buchs gerichtet an den toten Freund, gerichtet an sich selbst, gerichtet an die Geliebten und die verworfenen Zukünfte, all das, was nicht eingetreten ist, sich sozusagen plötzlich deckt in dieser einen Losung.
Ist dir das während des Schreibens klar geworden? Oder, also ich meine, es sind so viele kleine Textpassagen anderer Autorinnen oder Sängerinnen in dem Buch, dass wir das hier vielleicht mal exemplarisch uns anschauen, weil man das jetzt natürlich nicht bei jedem einzelnen Teil nachvollziehen kann. Aber ich habe mich dann wirklich gefragt, ist das was, was du ganz früh wusstest? Oder ist das irgendwann während des Schreibens klar geworden, dass diese Passage so zentral ist?
Das wird mir, glaube ich, jetzt erst klar. Ich glaube, vieles in dem Schreiben, ich glaube, in dem Arrangement von unterschiedlichen Stimmen, Fragmenten, prosaischen Passagen, Zitaten und so weiter, könnte man ja den Eindruck gewinnen, dass es sich sozusagen um einen am Reißbrett entworfenen Text, um einen feinen gestrickten Plot handeln könnte. Sicherlich ein Weg, so ein Buch zu schreiben. Diese Bücher gibt es. Ich glaube, hier ist es aber so, und wir sind jetzt ja am Ende des Buchs, vielleicht kann man das an der Stelle sagen, dass es diese Genugtuung des jetzt kommt alles zusammen und am Ende ergibt alles Sinn und am Ende gibt es so eine Art von Glättung des Plots und das, wo plötzlich alles, was wir vorher gelesen haben, Sinn ergibt. Ich glaube, dass das nicht etwas ist, was das Buch einhalten kann, weil es immer wieder versucht, weil es immer wieder neu verwirft, weil es immer wieder auch scheitert an der Aufgabe, in den Trümmern der Geschichte zu suchen und etwas zu finden, woran sich unsere Hoffnung klammern kann. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so, dass es hoffnungslos ist, weil es gibt ja dort etwas, es gibt ja die Toten, die mit uns gehen, es gibt ja diese Dinge. Und es gibt auch, aber immer wieder das Neuanfang. Es gibt diesen Satz, der manchmal auftaucht als eine Art von Refrain. Es gibt einige Refrains, der heißt, aber versuchen wir einen anderen Anfang. Und insofern gibt es hier nicht eine Platzierung eines Zitats, die sozusagen plötzlich eine funktionale Platzierung ist, sondern es gibt eine, die eher eine musikalische ist. Also es gibt ein Verhältnis zu dem Vorhergesagten, dem Nachhergesagten, aber das ist nicht etwas, was unverrückbar ist. Also ich würde sagen, alle Teile dieses Buches sind auch beweglich. Ich habe die Hoffnung, dass das Buch in dem Sinne nicht beendet ist, weil es sich weiterschreiben lässt, weil es bei den Lesenden weiter, weil da gehen ja neue Tabs auf, da gehen ja neue Gedanken auf, da geht ja auch zumindest auch so, wie ich höre, auch oft die eigene Recherche, die eigene Auseinandersetzung. Man kann sich ja auch in einigen Passagen weitersuchen und sicherlich trifft das auch auf alle Texte zu, aber ich glaube, hier ist es auch im Text selbst angelegt, dass sozusagen dieses Arrangement von, ich habe am Anfang, als ich den Text dem Verlag geschickt habe, oft auf die unterschiedlichen Versionen immer Take geschrieben, Take, so, also wie man es in der Musik machen würde, weil das mein Eindruck war, das ist jetzt der Take und wir könnten auch das Arrangement ändern, wir könnten an einem anderen Tag einen anderen Weg durch die gleichen Passagen finden und es wäre immer noch vielleicht der gleiche Text, aber ein anderer Take. Jetzt haben wir diesen gedruckt, das gehört zu der zum Medium des Buchs, dass es jetzt dieses Objekt gibt und dass es auf diesen 328 Seiten sich gefunden hat. Aber ich würde sagen, es gibt auch die Tangente mit 800 Seiten, es gibt auch die mit 100 Seiten und es ist in dem Sinne kein abgeschlossenes Buch.
Ja, also diese Sätze, die immer wiederholt werden, gefallen mir wahnsinnig gut. Also die vier, die ich mir jetzt notiert hatte, Trocadero hat er gesagt. Und ich möchte irgendwas für dich sein, kommt oft vor. Aber versuchen wir einen anderen Anfang. Und man könnte singen, zum Beispiel. Also die vier sind mir so im Gedächtnis geblieben, aber es gibt sicherlich einige mehr. Du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie das Buch funktioniert, also auch Variationen zulässt. Und dieses man könnte singen zum Beispiel, man könnte sagen zum Beispiel, das kommt auch ganz oft vor. Das heißt, wenn so poetologische Aussagen kommen, die ja auch einer Leserin das Gefühl geben könnten, okay, jetzt hier habe ich einen Schlüssel, so muss ich also den ganzen Text verstehen. Vor diese poetologischen Losungen stellst du eigentlich auch immer dieses man könnte sagen, das. Und das fand ich so toll, weil man der Gefahr, dass man mit, weiß nicht, Benjamin-Zitaten oder so einen prätentiösen Text baut, auch damit irgendwie entgegentritt.
Ich glaube, die Skepsis an der Sprache ist ja Teil dieser Sprache das ist eine der Schreiberfahrungen, jedenfalls, die diese Jahre in der Tangente geprägt hat. Du hast vorhin gefragt, ob es tatsächlich ein Jahrzehnt war, und ich sage mal fast ein Jahrzehnt, weil diese Dinge sich schwer nachhinein nachvollziehen lassen, aber es ist ein Text, der tatsächlich über all diese Zeit entstanden ist und der diese Zeitschichten, die es im Text selbst gibt, in den unterschiedlichen Erzählungen des Textes gibt, die gibt es aber auch im Schreiben. Und ich denke, eine oder zwei Grundannahmen, die diese Zeit begleitet haben, auch in der Recherche, ist auch die Arbeit an der Sprache und eine Skepsis an der Sprache und eine Grundeinsicht in die Schlechtigkeit der Welt als eine kolonial verstrickte Welt, als eine, in der es die Glättung, die wir oft in die Genugtuung des Plots, der uns ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt, als eine Form von Beruhigungsmittel dieser Einsicht gegenüber wahrnehmen, dass ich diesen Weg nicht gegangen bin, den Lesenden das zu geben, diese Sicherheit. Es gibt sicherlich Momente, in denen Dinge zusammenfallen, Konstellationen, die sich zeigen, die auch etwas mit Hoffnung zu tun haben können. Aber es gibt auch permanent immer wieder die Verunsicherung einer Erzählung. Es ist nichts so, dass es sich nicht auch aus einem anderen Winkel betrachten ließe. Und es ist auch so, dass in der Behauptung, die eine Figur einnehmen kann oder die eine Erzählung einnehmen kann, gleichzeitig es auch die Frage nach der Gerechtigkeit gibt. Also das heißt, es gibt irgendwo relativ am Anfang auch dieses die Frage nach einem musikalischen Prinzip, in dem es müsste eine verborgene Geometrie geben, in der alle Dinge zu ihrem Recht kommen. Also das heißt, es ist ja eine Suche und dieser Suchprozess ist auf etwas gerichtet, was sich nicht zufrieden gibt mit der erstbesten gefundenen, beruhigenden Erzählung, die Verunsicherung ausräumt, sondern es geht dann wieder eine Verunsicherung. Im Moment, wo wir glauben, jetzt trägt der Asphalt, wird er wieder brüchig.
Konstellation hast du jetzt gerade schon genannt und das ist ja eine Verfahrensweise, die man von Benjamin kennt. Ich bin auch übrigens total glücklich, dass du nicht das Passagenwerk als Lieblingstext mitgemacht hast, weil das, was du gerade auch schon erwähnt hast, dein Text ist schon so dicht und da sind so viele Sachen drin, die einen zum nochmal neu hören, wiederhören, wieder anschauen, animieren, dass das schon so viel Zeit gekostet hat und auch großen Spaß gemacht hat. Aber ich dachte so, ach gut, dass er nicht das Passagenwerk mitgebracht hat. Aber genau diese literarische Montage, die du in dem Text versucht hast, die Benjamin eigentlich schon vorgemacht hat im Passagenwerk. Und da geht es auch immer darum, Fragmente oder auch Bilder miteinander zu kombinieren, also in seinem Fall waren es nur Zitate, aber ich habe es jetzt schon auf dich übertragen, sind auch vor allem Bilder zu lesen, die sozusagen nicht ursprünglich zusammengehören, aber dadurch, dass sie sozusagen in seltsamen Konstellationen miteinander kombiniert sind, womöglich etwas Neues hervorbringen könnten. Also du kannst sagen, das ist totaler Quatsch, aber ich glaube, diese Form der Arbeit und Montage hast du schon umgesetzt in deinem Text, oder?
Es gibt auf jeden Fall ein, wie du es beschrieben hast, dass es die Nebeneinanderstellung gibt, in der dann etwas entsteht, was beide einzelnen Teile nicht selbst erzählen, sondern plötzlich geht noch was Neues auf. Ich glaube, das findet schon statt. Ich glaube auch, dass die es gibt da ja einen Rechercheanteil, der stark mit der Arbeit mit dem Flaneur-Magazin auch in meiner eigenen Arbeit zusammenhing. Oder das sind jetzt sozusagen die älteren Zeitschichten des Texts. Es gab im Flaneur-Magazin, was sich in jeder Ausgabe mit einer Straße beschäftigt und immer ein kollaborativer Prozess ist, in der wir vielstimmig arbeiten, vor Ort arbeiten, mit Autoren, mit Künstlern, auch mit Menschen, die eigene biografische Verbindung mit der Straße haben. Und was dort oft passiert, ist, dass die Frage, die ja auch eine selbstkritische ist, was kann man eigentlich mit so einem Projekt, wenn man an einen neuen Ort kommt, überhaupt sagen? Und was ist, das ist ja auch eine Reflexion über das eigene Privileg, die eigene Sprechposition und was in der Arbeit sehr häufig sich gezeigt hat, ist zwei Dinge. Einmal, dass wir Menschen getroffen haben, die am gleichen Ort an ähnlichen Dingen arbeiten, aber nicht voneinander wussten, weil sie eingebunden sind in die alltäglichen Abläufe, aber auch in die Allianzen, die man vor Ort eingehen muss, um zu leben oder auch zu überleben. Dass diesen Abstand, das zu sehen auch, wer könnten eigentlich, wer könnten Menschen sein, mit denen ich mich auch verbinden kann, dass das Magazin als eine Plattform, in der das stattfinden kann, über einen langen Prozess, über ein Jahr hinweg, dass Menschen sich so finden, das ist ein Aspekt. Und das andere ist, dass natürlich auch Teile der Erzählung, die nicht unbedingt Teil der dominanten Selbsterzählung des Orts sind, also die nicht dazu gehören, was der Ort und die, die ihre Erzählung kontrollieren können, medial und auch in ihrer Machtposition so erzählen können, sondern es gibt eben die anderen Imaginationen des Orts, die verworfenen Zukünfte, es gibt die Widerstandsgeschichten, es gibt all das. Und es ist aufgrund unseres Privilegs häufig auch möglich gewesen, das mit dem auch eine Plattform zu geben und dort auch in die Recherche zu gehen, in die Überzeitschichten hinweg und in so einer Art von Vielstimmigkeit sucht nach Konstellationen und nach Imagination dieses Orts, die nicht in der oberflächlichsten Schicht enthalten sind, sondern wo man halt anders arbeiten muss. Und ich glaube, dass diese Suche, bei der man dann eben verschiedene Stücke nebeneinander stellt in der Recherche, der Untertitel des Magazins Flaneurs, ja, Fragments of a Street, wo wir schon sehr dicht bei dem sind, was du erzählt hast, gerade, dass wir da aber in diesem Prinzip häufig gefunden haben, dass es eben der Text, aus dem dann auch viel der Recherche in diesen Roman geflossen ist, hieß Traces of Resistance, also die Spuren des Widerstands. Und da ging es eben um Widerständigkeit. Und aus diesen Recherchen, glaube ich, kommt meine eigene Auseinandersetzung mit diesem Kompositionsprinzip, wie du es beschrieben hast.
Genau, und das Kompositionsprinzip in dem Text, in deinem Roman, ist dann so, dass teilweise auch die Straßen so ineinander liegen. Und du gibst Orientierungshilfe dann oft an der rechten Seite des Textes, damit man manchmal noch weiß, wo man ist. Ich musste so lachen, weil ich habe in der letzten Folge mit Barbie Markovic gesagt, dass ich Abenteuerromane überhaupt nicht mag, weil ich glaube, mein größtes Problem ist, dass mich das nie interessiert, wohin man da auf die Reise geht oder keine Lust hat, mir das zu merken und so. Ich war total froh, dass dann du als nächster Gast sozusagen die Orte, also die Straßen, muss man ja präziser sagen, notiert hast. Das ist eine Form von Orientierung, aber dadurch, dass die Straßen manchmal in einem Kapitel aus verschiedenen Ländern plötzlich aneinander liegen, merkt man ganz schnell, okay, das ist fast wie so eine fiktive Landkarte, die da entsteht, oder eine fiktive Szenerie, die zwar schon von konkreten geografischen Orten ausgeht, aber ja.
Die auch so Sprünge erlaubt, glaube ich, dass die Sprünge in den unterschiedlichen Orten keinen prosaische Erklärung haben im Text selbst, erlaubt, glaube ich, dass diese Orte nicht in einer Kausalität miteinander verbunden sind, die sich aus der Notwendigkeit der Erzählung ergibt. Ich glaube, sehr häufig passiert das in Prosatexten. Es werden bestimmte Kausalitäten hergestellt. Die deutsche Grammatik lädt dazu ein, dass sozusagen das folgt aus dem und die Person ist daran schuld oder so. Also das heißt, es gibt Zusammenhänge, die hergestellt werden, die hier anders konzipiert sind, weil es sich um Sprünge und Nebeneinanderstellung handelt und eben nicht um eine kausale Verbindung. Und ich glaube schon, dass in der Rolle, die die einzelnen Passagen dadurch einnehmen, etwas passiert, also auch in der Erzählhierarchie, wenn diese Kausalitäten nicht mehr erzählt werden müssen. Im Übrigen gibt es vielleicht auch Bezüge dazu, dass das Buch sich ja jetzt haben wir über die Recherche gesprochen, aber da sind ja auch die Träume, da sind ja auch viele unterschiedliche Formen, da gibt es die Erinnerung, das Vergessen, die Imagination von Möglichkeiten und unterschiedlichen Realitäten, dass diese Dinge so ineinander greifen können, ohne dass eine dieser Erzählungen oder eine dieser Stränge ein Zentrum behaupten muss im Text, auf der alles zurückläuft. Ich glaube, das wären die prosaischen Notwendigkeiten, wenn es diese Marginalien am Rand nicht geben würde, die einfach diese Sprünge erlauben. In dem Sinne ist, man sagt dann Marginalien, als wären es sozusagen nur, als hätten sie keine Notwendigkeit, aber hier haben sie eigentlich eine Notwendigkeit, die eigentlich auch da eigentlich ein Verkehren der Erzählhierarchien sind, dass die Marginalien eigentlich nicht marginal sind, sondern tatsächlich den Text sortieren, arrangieren, komponieren und wir sie nicht einfach weglassen können.
Ja, ich habe mich tatsächlich beim Lesen die ganze Zeit gefragt, wie schwer dir das wohl gefallen sein mag, tatsächlich eben diese sozusagen das Narrative dann immer wieder so zu unterbrechen und nicht der Versuchung zu erliegen, aus irgendwas sowas weiterzudrehen und sozusagen eine Conclusio oder eine größere Metapher oder Analogie zu bauen. Also ich habe mir das wirklich beim Lesen, habe ich immer gedacht, wow, da braucht es ganz schön viel Kraft manchmal, um gegen das Narrative anzugehen.
Wahrscheinlich, da ist, glaube ich, die Zeitlichkeit, in der dieser Text entstanden ist, hat mich da, glaube ich, von vielem befreit. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte diesen gleichen Text in deinem Hören, also ich sag mal, ich hätte jetzt nur ein paar Monate dafür gehabt und ich glaube, man würde anders mit Material verfahren. Hier ist es ja auch so, dass diese Refrains zum Beispiel, die dann wiederkehren oder Strukturen im Text selbst, es ist ja ein Unterschied, ob ich die platziere oder ob die wirklich eingetreten sind über eine Zeit. Also ob ich einen Satz dort platziere und nochmal wiederhole, weil ich glaube, okay, jetzt könnte ich diesen Satz wiederholen als eine Art von Erzählstrategie. Oder ob ich den Satz wiederhole, weil ich ihn selbst auch wieder gehört habe. Also ein Refrain, der schon eingetreten ist über die Zeit, ein Satz, der immer wieder zu mir kommt und der sozusagen in diesem Prozess des Schreibens plötzlich wieder da ist. Da, glaube ich, ist die menschliche Wahrnehmung und unser Verhältnis zu Erinnerung und Vergessen gar nicht so sortiert, dass da so ein stringenter Prosatext bei rauskommen würde, sondern ich glaube, diese Form sozusagen des Hinhörens und wenn diese Dinge eintreten, wie so ein Satz, der sich wiederholt, es nicht abzutun als einfach es gibt ja unterschiedliche Träume, die sich auch verflechten mit den unterschiedlichen Erinnerungssträngen, das nicht abzutun, sondern dahin zu hören und das auch ernst zu nehmen in dem, was es mir als schreibende Person sagt über das, was dort passiert im Text. Und ich glaube, insofern ist es ein Refrain, der tatsächlich eingetreten ist, was ganz anderes ist als ein platzierter. Und insofern glaube ich, dass diese Form der, wie du sagst, dass man dann dieser Versuchung, dass ich der nicht nachgeben musste, jetzt hier in eine, ich sag mal, einen runderen Schluss zum Beispiel zu kommen oder in so Kadenzen, die sich vielleicht anbieten. Es gibt ja Momente, da denkt man, jetzt müsste es doch darauf hinauslaufen und dann ist Schnitt und es kommt. Und das ist sicherlich auch über einen Text über eine lange Zeit zu schreiben, da sortiert sich diese Notwendigkeiten anders.
Du hast den Text dann sortiert, indem du Wochentage vorangestellt hast. Und dann gibt es immer so vier Unterkapitel unter diesem Wochentag. Da habe ich mich auch gefragt, hast du das im Nachhinein gemacht? Oder war das von vornherein klar? Also es gibt auch ein Prälude und eine Coda und so. Also es gibt so sozusagen schon eine strikte Form, die das Ganze zusammenhält, während dann innerhalb des Textes sozusagen alles passieren kann.
Die Form ist tatsächlich schon lange da gewesen. Ich würde sagen, es war irgendwann, es gab diesen Text, wie er jetzt auch ist, mit den Marginalien und in der ähnlichen Form schon sehr lang. Und irgendwann habe ich in diesem Prozess so eine Setzung vorgenommen, die tatsächlich etwas hat von einer musikalischen Form oder so, diesen 12 Tagen und diesen 4 Kapiteln, die, glaube ich, mit dem Abstand in der Erzählung vom Tod des Freundes zur Beerdigung, diesen Abstand zu bemessen und den als eine Setzung vorzunehmen, die aus der für mich auch eine Dringlichkeit des Texts kam, nämlich zu sagen, wie sich diese ganze Recherche und diese Arbeit und diese unterschiedlichen Erzählungen und diese Verschachtelungen zeigen, ist über die Sensibilität und diese oder Hypersensibilität, Empfindsamkeit der Trauer. Und das sozusagen als eine das war für mich der Moment, wo auch der Titel des Buchs schon da war, der auch schon sehr lange da ist und danach auch eigentlich nie wieder diskutiert wurde. Und das war eine Setzung, die jetzt sozusagen nicht arbiträr war, sondern die eigentlich daraus kam, dass irgendwann der Schlüssel zu all diesen Tausenden von Seiten, kann ich sagen, die ich an Material, die sozusagen kondensiert jetzt in diesem Buch erscheinen, dass der Schlüssel diese Verbindung zwischen einer Empfindsamkeit aus einer sehr persönlichen Trauer, die sich hier auf den toten Freund bezieht, mit einer Trauer, die wir vielleicht dann politische Trauer nennen könnten oder die auch eine Trauer ist, in der in dem Tod dieses Freundes noch andere Geister wieder auferstehen und plötzlich die Toten, die mit uns gehen, plötzlich sehr viele sind. Und das ist aber ein porös Werden dieser der beiden ProtagonistInnen im Buch, wo die Unterscheidung zwischen dort ist die Welt und ich bin hier und diesen Abstand, in dem dass die Welt als ein so ein Figurenkabinett stattfindet, das sich als Erzählung kontrollieren lässt und auch von sich halten lässt und in der vielleicht auch die eigene Verantwortung und Verstrickung mit dieser Welt gar nicht so eine starke Rolle spielt, wenn das dieser Abstand plötzlich poröser wird und die die eigene erstmal Empfindsamkeit für die Welt und damit vielleicht aber auch das Bewusstsein über die eigene Komplizenschaft und all die Dinge, die damit zusammenhängen, wenn man diese Empfindsamkeit zulässt. Auch die Einsicht darüber, dass die Welt eine gemachte ist und auch anders hätte gemacht werden können. Das sind ja alles Elemente, die damit reinkommen. Das heißt, die Erzählungen werden brüchiger. Und das als einen Schlüssel zu diesem Material zu begreifen, hieß für mich, dem Buch einen Rahmen zu geben, der definiert es über diesen Zeitraum dieser sehr unmittelbaren Trauer dieser beiden Menschen zwischen dem Tod des Freundes und der Beerdigung. Und das ist auch eine Setzung, aber eine, die mir dann auch notwendig erschien, um vielleicht auch den Schwerpunkt des Buchs zu verlagern, aus der Recherche noch hin zu einer anderen Dringlichkeit, die aus einer unmittelbaren Erfahrung kommt und sich dann aber verbinden kann, also mit einem Empathiebewusstsein und einer Empathie, die hier über die Trauer eigentlich erst diesen Menschen aufgeht.
Ja, du hast gerade von der Empfindsamkeit gesprochen und diese so einer bestimmten Sensibilität, die durch die Trauer sozusagen angeregt wird. Und das Schöne ist auch an dem Text, dass eben so ganz kleine Details und Gegenstände oder winzige Beobachtungen Anlass des Erzählens werden und eben auch ein Anlass, sich mit anderen Texten, Beobachtungen, Filmen zu verbinden. Und gerade hast du gesagt, ja, man muss dem Text nur so genau zuhören. Und es hat ganz viel mit Musik zu tun, aber es hat, glaube ich, auch ganz viel mit Sehen zu tun. Dorothee Elminger hat auch gesagt, das ist ein fotografisches Werk hinten in dem kleinen Blurb, den sie geschrieben hat. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erklären, was das Sehen und auch das Kino für diesen Text bedeutet.
Ich fand dahingehend auch Dorothees Beobachtung tatsächlich für mich interessant als eine Lesart des Buchs, weil ich glaube, die musikalische Dimension offensichtlicher ist und diese fotografische oder cineastische auch offensichtlich ist, aber mir gar nicht mehr so klar war, glaube ich, als ich dieses Buch beendet habe, aber in den unterschiedlichen Referenzen und Dingen und den zurückgebliebenen Dingen des toten Freundes sind ja neben der Musik und den Büchern und den Dingen, den Spuren, denen diese beiden zurückgebliebenen Menschen, die jetzt in diesen Spuren suchen, sind eben auch Filme und sind auch, ohne das Buch nachzuerzählen, spielt das Kino auch als ein Modus der gemeinsamen Erfahrung eine Rolle später im Buch und auch in seiner geisterhaften Präsenz vielleicht eine Rolle. Und insofern es ist schon so, dass es in dieser, wir haben jetzt sehr viel über dieses Kompositionsprinzip als ein musikalisches gesprochen, gerade hinsichtlich der Refrains, und da ist es sicherlich auch richtig, aber wenn man jetzt in die Nebeneinanderstellung dieser Szenen und dieser Bilder, wie du gesagt hast, spricht, dann könnte man ja auch sehr schnell bei einem cineastischen Prinzip sein, nämlich wo es um die Nebeneinanderstellung von Bildern geht. Und du hattest mich ja gefragt, heute zwei Texte mitzubringen. Und da ist ja auch einer dabei, der für mich vor allem einer ist, der schafft, in die poetische Methode, in das Cineastische diese beiden Funktionen eigentlich gleichzeitig in einer lyrischen Form zu erfüllen. Und ein anderer, der vielleicht eher auf diese Musikalität verweist. Insofern glaube ich, ist das schon eine gute Beobachtung, dass es sich auch um Bilder handelt, die wir ja auch wieder uns als verrückbare Bilder sozusagen vorstellen können, dass sie sich anders nebeneinander stellen lassen. Da sind wir wieder auf diesen Konstellationen und die auch verrückbar sind und in die und nicht nur das, sondern sie könnten ja auch, und es gibt einen Hinweis bei der Konzeption der Sternbilder, die tatsächlich in dem westlichen Verständnis der Sternbilder irgendwann sozusagen vereindeutigt wurden. Das heißt, ein Stern kann nur Teil eines Sternbilds sein, damit es da keine Missverständnisse gibt, während es andere Lesarten des Sternenhimmels gibt, in dem ein Stern auch Teil von verschiedenen Konstellationen gleichzeitig sein kann. Und diese Ambivalität ist ja auch in dem Nebeneinanderstellen von Bildern, die sie immer wieder verschieben lassen und neu komponieren lassen, gegeben.
Ich musste da wieder an Benjamin denken, der gesagt hat, ich habe nichts zu sagen, nur zu zeigen.
Es gibt so einen kanadischen Popsong, den ich relativ weit vorne zitiere, The Constellations Reveal Themselves One Star at a Time, den ich immer mochte, weil es sozusagen noch zwei Sachen, glaube ich, in diesem Satz gibt. Einmal The Constellations Reveal Themselves, dass sie sich zeigen und gleichzeitig aber auch, dass es nie den Überblick und die Einsicht in alle Sterne gleichzeitig gibt, sondern nur die, die gerade nach und nach erscheinen. Und dann kurzzeitig taucht eine Konstellation auf, bei der wir glauben zu meinen, zu wissen. Und dann ändert sich das Verhältnis wieder. Und es gibt nie diese Form von Überblick. Und diese Form von Überblick ist ja auch immer ein Gestus der Macht oder ein Versuch der Kontrolle, der wir auch skeptisch gegenüber sein sollten, gerade wenn wir hier von Recherchen, von der Frage nach Wissensproduktion, aber eben auch der Frage der poetischen Erfahrung ausgehen. Das ist ja auch die Frage, ist die poetische Erfahrung eine, die ich schon antizipieren kann und die ich sozusagen abrufen will als eine Form des poetischen Konsums, oder wird hier eine poetische Erfahrung gemacht, bei der ich anders aus diesem Buch, eine andere Person bin, wenn ich dieses Buch beendet habe, als wenn ich es begonnen habe. Es sind zwei verschiedene Dinge, was ich von der Poesie möchte. Es sind zwei verschiedene Dinge, was ich von Wissensproduktion möchte. Möchte ich Wissen anhäufen, um in einem bestimmten Kontext Macht zu erlangen, oder möchte ich Wissen, was mich verunsichert und indem ich etwas sehe, was ich vorher nicht gesehen, was ich vorher nicht gewusst habe? Es sind verschiedene Zugänge dazu.
Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir von der Architektur zu schlechte Wörter von Ilse Eichinger kommen, aber das ist schon so lange her, dass wir über Architektur gesprochen haben. Ich versuche es mal so einzuleiten. Also, Schlechte Wörter von Ilse Eichinger hast du als eins deiner Lieblingsbücher mitgebracht oder als deinen Lieblingstext, einen deiner Lieblingstexte. Und aus diesem Text oder mit diesem Text hast du gemeinsam mit Matthias Zeiske auch eine Audioserie gemacht. Das ist so eine Mischung aus Field Recordings, Gesprächen, Sprachnachrichten, Zitaten und neuen Texten, die aus diesem Text entstanden sind. Und es gibt eine ganz interessante Passage, da sagt Uljana Wolf, die sich sehr, sehr gut mit diesem Text auskennt. Also wenn ihr jetzt genauso wie ich in diesen Text reinfallt, kommt ihr gar nicht um Uljanas Interviews und so weiter herum, die nämlich diesen ganzen Band von Ilse Eichinger ins Englische übersetzt hat, auch über 10 Jahre. Und deswegen natürlich sehr vertraut ist mit dem Text. Und sie erzählt in dieser Audioserie, dass man das auch als schwache Architektur lesen könnte. Ich fand das so ganz interessant, weil ja dein Text auch viel mit Architektur zu tun hat und aber mit all diesen Einschränkungen, die du eigentlich gerade alle schon ausgeführt hast. Irgendwie dachte ich die ganze Zeit, wir kommen von da aus in den Text. Aber jetzt gerade erscheint es mir doch zu weit hergeholt. Aber weißt du vielleicht, worauf ich hinaus will, auch wenn das für die Zuhörenden gerade ein bisschen schwierig ist?
Ich glaube, was Eichinger in diesem Text macht, ist, dass das ja eigentlich eine Form der Absicherung, nämlich dass die guten oder die besseren Wörter durch die guten, besseren Wörter sind, zu verkehren und zu sagen, der erste Satz lautet, ja, ich gebrauche die besseren Wörter nicht mehr. Und sie wendet sich eigentlich gegen diese Idee, dass die erlernten, naheliegenden, guten Wörter, das sich gut ausdrücken auch, vielleicht das schöne Schreiben vielleicht auch, aber in jedem Fall das, was das Anerkennen der guten Wörter als gute Wörter, diese Setzung, das Anerkennen, was das für eine letztendlich Komplizenschaft mit bestehenden Machtstrukturen bedeutet. Sie wendet sich von diesen guten Wörtern ab und wendet sich den schlechten Wörtern, den zweitbesten, drittbesten zu, weil hier doch noch etwas anderes passieren müsste, was in dem subversiven Bereich der Sprache liegen könnte und bei der vielleicht das, was wir reproduzieren, wenn die Sprache unreflektiert angenommen wird und reproduziert wird, sich nicht überwinden lässt. Also der Kontakt zu dieser Architektur oder warum, Jana, also ich versuche dem jetzt nur nachzuspüren, was du sagst, warum es hier um diese schwachen Architekturen geht, ist, dass die Architektur oder die gebaute Wirklichkeit grundsätzlich von sehr vielen Menschen gar nicht unbedingt als ein aktiver Akt, aber einfach als eine Haltung angenommen wird, als eine Setzung der Realität. So sind die Dinge. So sind die Dinge, so lässt sich durch diese Welt bewegen, so verlaufen die Straßen, so stehen die Häuser, so ist die Architektur, das ist die Welt, das ist die Wirklichkeit. Das Verständnis dafür, dass das eine gemachte Wirklichkeit ist, dass das eine fiktive Komponente hat, weil Häuser nicht einfach so stehen, weil Gebäude auch repräsentative, auch nicht repräsentative, nicht einfach so, sondern dass das Projektionen einer Zukunft sind, die sich manifestiert haben, dass das Ausdruck einer Idee von einer Welt ist. Das ist etwas, was sich natürlich auch in dem Alltäglichen gar nicht so reflektieren lässt. Aber ich glaube, wenn eine Sensibilisierung dafür stattfindet, was dort auch noch ausgedrückt wird, dass es nicht einfach natürlich Gott gegeben ist, diese Wirklichkeit, dass diese Sprache nicht einfach so funktioniert, wie sie funktioniert, sondern dass sie verwendet wird aus Absichten und auf einen Zweck hin und so weiter, dass in ihr auch eine, ich glaube, Senthuran Vataraja sagt es in der gleichen Serie, auch eine Gewaltgeschichte mitwirkt, dass wir auch, wenn wir Ausführende der Sprache sind, auch Ausführende einer Gewalt sind. All diese Dinge, wenn dafür eine Sensibilisierung stattfindet, dann verunsichert das. Es verunsichert die Sprache. Sie wird plötzlich brüchiger. Es verunsichert, und ich glaube, da ist der Kontakt zu den Architekturen. Es ist plötzlich nicht mehr eine manifest gewordene Setzung der Welt, sondern etwas, was eigentlich auch veränderlich ist. Und ich glaube, da gibt es diesen Kontakt ganz stark. Und jetzt kann ich es nur paraphrasieren, aber bei Ocean Vuong gibt es in einem Interview, dass wir als sprechende Menschen und als schreibende Menschen, geht es vielleicht nochmal insbesondere Participants in the Future of Language sind. Wir sind Teilnehmende in der Zukunft der Sprache. Also das ist wieder ein bisschen vielleicht analog zu dem, was wir eben gerade besprochen haben. Es ist was anderes, ob ich sage, ich möchte die Sprache meistern und verwenden, so wie sie gerade als meisterhaft und gut gilt. Mhm. Oder ich möchte mich mit der Sprache so auseinandersetzen, dass ich das, was gerade gilt und besteht, kritisch hinterfragen und anders denken kann und auch bekämpfen kann, wenn das notwendig ist. Und ich glaube, diese grundsätzliche Skepsis, diese grundsätzliche Haltung, die ist in schlechte Wörter nicht nur ausgedrückt im Sinne von einer essayistischen Auseinandersetzung damit, sie ist in einer poetischen Sprache ausgedrückt, die es nicht zeigt als eine intellektuelle Auseinandersetzung, sondern als eine poetische Erfahrung, diesen Text zu lesen. Es wird klar, weil es in der Sprache, im Verfahren der Sprache von Eichinger gemacht wird. Sie macht es schon. Es ist nicht nur, man könnte doch mal, müsste doch mal, wir denken mal darüber nach. Sie macht es in der Sprache und das macht diesen Text so besonders stark. Und ich glaube, dass ja diese Umkehr, dieses Verwenden der, ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr, eine das vielleicht noch dazu zu sagen, glaube ich, eine Prämisse hat. Woher kommt denn diese Skepsis? Und das ist bei Aichinger hat bei Aichinger konkrete biografische Gründe, die in der Verfolgung der eigenen Familie von den Nazis liegen. Es hat also sozusagen da auch, wenn wir diesen Text einordnen in diese Nachkriegsliteratur, aber ich glaube, es steckt auch dort noch etwas drin, was, und das haben wir versucht, mit schlechte Wörter zu machen, diesen Text als einen gegenwärtigen, aktuellen Text zu lesen und ihn nicht zu historisieren, weil dieses Historisieren immer etwas tut mit Texten, dass man so tut, als würde es einen nichts mehr angehen, weil das war ja etwas, was da mal relevant war. Ich glaube, alles an diesem Text ist auch jetzt relevant und insofern, wenn ich darauf hinweise, will ich nur sagen, dass diese Prämisse, die sie setzt, eine ist, die von, und das erwähnt sie auch im Text, von der Schlechtigkeit der Welt ausgeht. Später im Text heißt es: Ich weiß, dass die Welt schlechter ist als ihr Name und dass deshalb auch ihr Name schlecht ist. Es gibt dieses Grundverständnis, dass sich das, was die Welt ist, als eine geschaffene Erzählung, in der wir leben, nicht etwas ist, was man sich affirmativ beziehen muss und indem man die guten Wörter lernen muss, um dort drin bestmöglich zu bestehen, sondern dass es grundsätzlich etwas ist, dem man skeptisch gegenüberstehen muss.
Ich würde gerne, oder willst du vielleicht selbst, ich glaube, es wäre gut, einfach so die ersten zwei Seiten zu lesen, damit man versteht, wie sie das tatsächlich auch im Text, nee, eben nicht nur behauptet, sondern auch tut.
Ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt. Früher wäre mir da etwas ganz anderes eingefallen. Damit ist es jetzt genug. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt. Das reicht. Ich hatte übrigens gerade noch einen anderen Ausdruck auf der Zunge. Er war nicht nur besser, er war genauer, aber ich habe ihn vergessen, während der Regen gegen die Fenster stürzte oder das tat, was ich im Begriff war, zu vergessen. Ich bin nicht sehr neugierig, was mir beim nächsten Regen einfallen wird, beim nächst sanfteren, nächst heftigeren, aber ich vermute, dass mir eine Wendung für alle Regensorten reichen wird. Ich werde mich nicht darum kümmern, ob man stürzen sagen kann, wenn er nur schwach die Scheiben berührt, ob es dann nicht zu viel gesagt ist. Oder zu wenig, wenn er im Begriff ist, die Scheiben einzudrücken. Ich lasse es jetzt dabei. Ich bleibe bei Stürzen, um den Rest sollen sich andere kümmern. Den Untergang vor sich herschleifen, das fiel mir auch ein. Er ist sicher noch viel angreifbarer als der stürzende Regen. Denn man schleift nichts vor sich her, man schiebt es oder man stößt es, Karren zum Beispiel oder Rollstühle, während man andere Dinge wie Kartoffelsäcke nachschleift. Andere Dinge, keinesfalls Untergänge, die werden anders befördert. Ich weiß das und die bessere Wendung lag mir auch schon wieder auf der Zunge, aber nur um zu fliehen. Ich trauere ihre nicht nach. Den Untergang vor sich herschleifen oder besser die Untergänge. Ich versteife mich nicht darauf, aber ich bleibe dabei. Ob man sagen kann, ich entscheide mich dafür, ist fraglich. Die bisherigen Sprachgebräuche lassen eine Entscheidung da, wo es sich nur um eine Möglichkeit handelt, nicht zu. Man könnte sich darüber unterhalten, aber ich habe diese Unterhaltung satt. Sie werden meistens in Taxis auf den Wegen stadtauswärts geführt und nehme meine angreifbaren Wendungen in Kauf. Ich werde sie natürlich nicht anbringen können, aber sie tun mir leid, wie Souffleure oder Opernblasfabrikanten. Ich beginne, eine Schwäche für das Zweit- oder Drittbessere zu bekommen, vor dem sich das Gute ganz geschickt verbirgt, wenn auch nur im Hinblick auf das Viertbessere. Dem Publikum zeigt es sich häufig. Das kann man nicht übel nehmen, das Publikum wartet ja auch darauf, das Gute hat keine Wahl. Oder doch? Könnte es sich im Hinblick auf das Publikum verbergen und den schwächeren Möglichkeiten sein Gesicht zeigen? Das muss man abwarten. Ausreichende Devisen gibt es genug, das Komplizierte Erlernbare. Und wenn ich mich auf die nicht ausreichenden stütze, so ist das meine Sache. Ich bin auch bei der Bildung von Zusammenhängen vorsichtig geworden.
Ja, ich finde, da hört man ganz gut, was das für ein krasser Text ist. Und alle Texte in diesem Band, der eben unter dem Titel Schlechte Wörter erschienen ist, sind derartig rätselhaft, dass man immer wieder versucht ist, einen bestimmten Sinn zu entschlüsseln. Man versucht, man ertappt sich auch ständig dabei, dass man dass man versucht, irgendwelche Anhaltspunkte zu finden, ob das eine für das andere stehen könnte. Aber ich glaube, tatsächlich gibt es das einfach nicht. Und das ist so wirklich interessant und das macht, das führt zu einem ganz langsamen Lesen, bei mir zumindest. Das ist ein wahnsinnig guter Humor, der da auch in diesen Texten liegt, weil sie natürlich als Schreibende weiß, dass die Lesenden versucht sind, das zu tun. Also genau, also es sind auch wahnsinnig lustige Texte, muss man sagen.
Ja, für die Audioserie war, glaube ich, schlechte Wörter und ja, ich bin Matthias Zeiske sehr dankbar dafür, dass er mich damals auf diesen Text hingewiesen hat. Ein guter Ausgangstext insofern, dass die Idee der Audioserie ist, dass es einen Text gibt, der jetzt eine Art Prompt funktioniert. Das heißt, dass er an neue Texte, es geht gar nicht darum, dass verschiedene Leute jetzt schlechte Wörter von Ilse Eichinger interpretieren, sondern dass es einen Text gibt, der in allen Autorinnen, die eingeladen sind, etwas auslöst, anstößt, aus der neue Gespräche, Gedanken, Gedichte, Texte entstehen. Das heißt, die Texte, die dann entstehen, die können ganz anders hinführen und ganz weit weg sein von Ilse Eichingers Text. Aber da, wie du sagst, der Text sich so stark verändert, je nachdem, was man darin sucht und so stark auch verändert, je nach der Person, die ihn liest und auch selbst so angelegt ist in seiner Poetologie, dass er sozusagen diese Sprachskepsis zum Thema macht und damit eben ganz unterschiedlich sich weiterschreiben, weiterdenken lässt, ist er eben ein sehr schöner Text für dieses Projekt, Ausgangstext für dieses Projekt gewesen, der auch zu ganz unterschiedlichen Beiträgen geführt hat, die dann wieder über den Text irgendwie miteinander verbunden sind, wie in so einem großen Gespräch und mit einer großen Dringlichkeit und Aktualität. Überhaupt nicht, es gibt keine Beiträge, die sich letztendlich darauf zurückziehen, diesen Text zu historisieren und ihn da zu belassen, sondern ihn wirklich als einen Text im besten Sinne aktivieren und zum Material machen, aus dem Beiträge mit großer Dringlichkeit entstanden sind und die dann, und das ist sozusagen das Kompositionsprinzip dieser Audioserie, dann über Musik und Sound und unterschiedliche Klangschichten sozusagen zu einem großen disparaten Chor, den man musikalisch zuhören kann, diskursiv lesen kann, unterschiedlichen Zugängen und die aber auch eben all diese unterschiedlichen Stimmen eben zusammenbringt. Und
wie machst du das denn ganz konkret? Also du bist ja auch der Arrangeur des Ganzen. Also du machst teilweise die Musik dafür, du nimmst auch schon vorhandene Musik, aber du schreibst auch extra dafür, wenn ich
Hauptsächlich mache ich die Musik dafür.
Also du machst die Musik dafür? Ja. Und du musst ja auch diese ganzen Bausteine arrangieren. Also wie gehst du vor?
Die ersten Folgen von Schlechte Wörter sind tatsächlich sehr umfangreiches Material gewesen. Wir hatten zum Teil, die erste Staffel hatten wir, glaube ich, 7 Stunden Material, die dann letztendlich zu diesen jeweils 15- bis 20-minütigen Folgen geführt haben.
Die ja übrigens alle hören können. Ne?
Also die sind, genau. Und jetzt gibt es auch eine aktuelle Folge, wo der Ausgangstext, der Prompt, ein Gedicht von Somas Sharif, Look heißt dieser Text ist und das ist unsere aktuelle Folge, in der dann Moshtara Hilal und Logan Fabry, Tanaskor Sapok, Ralf Tarayil und Nazanin Nori zu diesem Text unterschiedliche Arbeiten, Texte reagieren. Da war die Arbeit ein bisschen anders, weil ich glaube, die ein bisschen konzentrierter. Grundsätzlich ist es so, dass es sehr viel Material gibt und dass meine Aufgabe eigentlich darin besteht, weil ich selbst als Stimme oder als schreibende Person in dem Projekt nicht vorkomme, sondern als Komponist. Und meine Aufgabe ist eigentlich, diese unterschiedlichen Beiträge auf Resonanzen abzuhören und zu gucken, wie lassen sie sich ins Verhältnis bringen, dass ich ihnen gerecht werden kann, gleichzeitig aber auch etwas zwischen ihnen zeigen kann, von dem der einzelne Text vielleicht noch nicht weiß. Wir hatten vorhin auf was Ähnliches schon mal verwiesen. Das ist eine Aufgabe, die tatsächlich ziemlich viel Zeit braucht, weil es da um das Hinhören geht. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber es ist ein ganz anderer Zustand, ein fiebriger Zustand, in dem ich tatsächlich in diesen Texten, in diesen Sounds, in diesen Beiträgen einige Tage und manchmal Wochen verbringe, in denen ich wirklich sie immer wieder höre und immer wieder abhöre auf bestimmte Dinge, wo sich etwas zeigt, was mir etwas sagt darüber, wie sie sich miteinander, wo eben die Resonanzen liegen zwischen ihnen. Und ich glaube, das kann manchmal auch überraschend sein für die einzelnen AutorInnen, dass sie dann merken, es entstehen plötzlich diese dialogischen Momente mit anderen Beiträgen, von denen sie vielleicht selbst noch nicht gewusst haben. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe der Komposition oder das kann eine Aufgabe der Komposition sein, das zu tun, dass eine Komposition ist nicht nur die Setzung, das Arrangement, das Schreiben von Musik, sondern es ist auch das Hören und das Bewusstsein für Resonanzen. Die Aufgabe ist natürlich dann auch, auf der einen Seite, wie gesagt, den Texten gerecht zu werden, sie manchmal auch in ein Soundbed zu legen, in unterschiedliche Kontexte, die eher im Bereich von Sounddesign liegen, zu bringen und dann gleichzeitig wieder miteinander auch zu arrangieren, zu verbinden daraus eigentlich nochmal neuen Text zu komponieren. Der Vorgang ist tatsächlich immer parallel ein musikalischer im Sinne von Musik machen für die Texte. Mhm. Da ist mein Anspruch immer, und das ist ja ähnlich bei, ich glaube, bei Stoff aus Luft ist es vielleicht noch eindeutiger so. Da komponiere ich auch. Das ist ein Magazin für gesprochene Literatur, was von Tanas Kostapak und Josephine Bergholz gemacht wird. Und ich komponiere dort. Und da ist es auch so, meine Haltung ist immer, dass meine Aufgabe ist, den Text zu beschützen. Es gibt etwas, was die Musik und was der Sound machen kann mit Texten, in dem Moment, wo Texte gesprochene Literatur, also Stimme werden. Und das ist, einen Moment zu schaffen, einen Raum zu schaffen, in den die Menschen reingehen können und sagen können, ich gebe diesem Text jetzt für ein paar Minuten eine Chance. Ich lasse den kurz rein, ich lasse den an mich ran. Und zwar nicht als einen Text, dem ich sozusagen in einem akademischen Sinn distanziert gegenüberstehe, den ich verstehen muss, den ich analysieren muss, den ich irgendwie auf eine Art auch beherrschen will, weil wenn ich den nicht verstehe, dann bin ich schon raus. Ja, also viele Menschen gehen so in Texte, gehen so auch in Veranstaltungen, dieses bürgerliche Publikum, was dort sitzt und sagt, überzeugt mich. Ja, das ist die Haltung in vielen Literaturhäusern. Und das ist ja eine andere Haltung zu Text. Da ist ja das, was Text machen kann mit einem, nämlich, dass er uns wirklich an unseren verwundbarsten Stelzen berühren kann, uns verunsichern kann, etwas transformieren kann. All diese Dinge, das ist nur möglich, wenn man diese Bereitschaft mitbringt oder eben, wenn wir einen Raum schaffen können, in dem die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, größer ist. Und ich glaube, Musik kann das. Musik ist etwas, was sehr viel für viele Menschen sehr viel direkter, näher sich an sich ranlassen, sich vielleicht auch nicht unmittelbar über das Verständnis reingehen. Das Verständnis ist ja auch oft nur ein sehr besitznehmender, also etwas, wo ich will das verstehen. Das ist ja vielleicht gar nicht das, was bei der poetischen Erfahrung die wichtigste Rolle ist sozusagen. Aber ich glaube, es ist auch eine schulische Prägung, die uns sagt, es muss erstmal darum gehen, diesen Text zu verstehen. Es gibt noch viele andere Dinge, die ein Text kann und was man im Text passieren kann. Und ich glaube, all das, wie gesagt, ich glaube, da den Text so zu schützen, dass das passieren kann, kann Aufgabe von Musik und Sound sein.
Genau, und das lernt man auch, wenn man diese ganz tollen Texte von Else Eichinger liest, die in diesem Band versammelt sind. Also wirklich alle sind empfehlenswert. Das müsst ihr euch besorgen. Ja, dann wissen wir jetzt also schon, dass das der musikalische Text ist. Und du hast auch noch einen cineastischen mitgebracht. Was ist ja gerade schon so angeteasert.
Es fiel mir nur gerade auf, dass es dort dieses Element gibt. Oder ich habe mich kurz gefragt, als du mich gefragt hast nach den Texten, habe ich das sehr intuitiv beantwortet und nicht strategisch. Und deshalb kam mir jetzt nur gerade, ich habe mir selbst nochmal die Frage gestellt, warum ich For Grace After a Party von Frank O'Hara noch dir geschickt hatte oder die genannt hatte als einen Text. Und als wir gerade gesprochen haben oder du die Frage nach der Bildhaftigkeit angesprochen hast, dann kam mir nur das eine Sache, die mich, glaube ich, an diesem Text immer angezogen hat. Und das ist etwas, was, wo ich eine Verbindung zwischen der Arbeit von Frank O'Hara und zum Beispiel Ocean Vuong sehe, ist, dass es eine Art gibt, mit dem Gedicht auch auf der Seite, in dem Arrangement umzugehen, der sozusagen cineastische Schnitte vorschlägt, die wirklich erlauben, dass hier Verschiedenes passiert. Nämlich einmal, dass wir eigentlich Schnitte zwischen unterschiedlichen Räumen haben und gleichzeitig aber auch die Frage nach, also es gibt plötzlich eine Situation, die zum Ende des Textes bewusst wird, aus einer anderen Zeitebene erzählt wird. Das heißt, es gibt permanente Schnitte zwischen den Räumen und auch zwischen den Zeitschichten dieses Texts. Und das ist tatsächlich ein cineastischer Text in dem Sinne für mich. Das sieht man vor allem, wenn man den Text auf der Seite sieht. Man kann es vielleicht auch hören.
Ja, du musst ihn bitte vorlesen, weil sonst kann man das nicht verstehen. Du musst das vorlesen, bitte.
For Grace, after a party. You do not always know what I am feeling. Last night, in the warm spring air, while I was blazing my tirade against someone who doesn't interest me, it was love for you that set me afire. And isn't it odd? For in rooms full of strangers, my most tender feelings writhe and bear the fruit of screaming, put out your hand. Isn't there an ashtray suddenly there beside the bed? And someone you love enters the room and says, wouldn't you like the eggs a little different today? And when they arrive, they're just plain scrambled eggs and the warm weather's holding.
So schön, so toll.
Ich habe immer diesen letzten Satz, and the warm weather's holding, als eine große Formel der Ausweglosigkeit verstanden in diesem Text. Und es gibt so ganz viele unterschiedliche Winkel, aus denen man über ihn sprechen kann. Aber ich glaube, dass du vorhin gesagt hast, nach dem die Frage nach dem Kino und dem, ja, es gibt diese Schnitte, es gibt Put Out Your Hand, Isn't There an Ashtray Suddenly There? Und wir sind in einer anderen Zeit, in einem anderen Raum und diese Räume bestehen direkt nebeneinander. Und das ist tatsächlich komponiert wie ein Film.
Weißt du, von wann der Text ist? Steht das in deiner Ausgabe?
Das ist, glaube ich, im Detail immer schwer nachvollziehbar, da ja viele der Texte auch posthum erschienen sind oder eben nur in diesen Textsammlungen, die sich aus unterschiedlichen Napkins und Notizzetteln und in den Mittagspausen, in denen Frank O'Hara diese Gedichte geschrieben hat, zusammengetragen und gesammelt wurden.
Ich habe überhaupt gar keinen Anhaltspunkt gefunden und ich war mir nicht sicher, ob das vielleicht Ende der 50er Jahre war. Was würdest du glauben?
Ich glaube, ich habe es gleich. Written in 1954. Ah, und ist Teil, glaube ich, gewesen von Meditations in an Emergency. Mm-hmm. Meditations in an Emergency, das müsste dann in 59, glaube ich, erschienen sein. Ungefähr.
Und es wirkt so gar nicht alt.
Ich hatte tatsächlich auch als ich nochmal drüber nachgedacht habe, warum jetzt Frank O'Hara, und ich habe ja schon davon gesprochen, wie es zeitgenössische Referenzen gibt, wo ich auch einen starken Bezug dazu sehe, wie zum Beispiel bei Ocean Vuong, dessen Night Sky with Exit Wounds sehr ähnlich verfährt, indem wir eben diese Schnitte und diese räumlichen Anordnungen und auch die Rhythmik im Text platziert und auch im Schriftbild selbst. Und gleichzeitig habe ich eben bei Frank O'Hara empfinde ich eine viel stärkere Aktualität als zum Beispiel bei den Beat Poets, wo ich das als ein sehr zeitspezifische wir haben kurz schon darauf verwiesen vorhin, dass es tatsächlich auch ein weniger toxische Männlichkeit bei Frank O'Hara als bei den Beatniks gibt, wobei ich das auch jetzt nicht für sein gesamtes Werk, glaube ich, jetzt so setzen würde, weil ich glaube, muss man im Detail, glaube ich, auch lesen und entscheiden und auch kritisch lesen. Aber es gibt in jedem Fall etwas, was an diesen Texten, eine Anziehung an diesen Texten, die, glaube ich, mir aktueller zu sein scheinen als die Beatniks. Obwohl sie älter sind.
Ja.
Ich glaube, Allen Ginsberg hat die Grabrede von Frank O'Hara gehalten, wenn ich mich nicht irre. Also es ist sozusagen die Schule der Beatniks gewesen.
Ja, ja, ja. Frank O'Hara ist schon 1965 gestorben bei einem bescheuerten Unfall. Wie so viele Autorinnen bei bekloppten Autounfällen ums Leben kommen. Unter anderem nämlich auch Rolf-Dieter Brinkmann. Also der hat als erstes Frank O'Hara ins Deutsche übersetzt in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre. Und über diese Übersetzung von Rolf-Dieter Brinkmann bin ich auf Frank O'Hara gestoßen. Ah.
Ich kenne gar nicht die Übersetzung von Fankerer. Ist interessant.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, es ist auch 20 Jahre her, dass ich es gelesen habe. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, ob es wirklich gut ist. Könnte man sich nochmal per Fernleihe besorgen. Aber wenn ich mich recht erinnere, sind so viele Gedichte von O'Hara einfach so fast auf Verführung hingeschrieben. So kommt es mir vor.
Ich glaube, was O'Hara wahrscheinlich zu der Zeit auch ausgezeichnet hat, dass es eine große, die Art und Weise, wie er mit dem Kanon verfährt, indem er ihn eben nicht respektiert, wie es natürlich viele seiner Zeitgenossen getan haben, sondern schon auch mit ihm operiert, aber ihn auch konterkariert und tatsächlich auch kritisiert. Und als jemand, der sozusagen aus diesem interdisziplinären Feld kommt, der selbst als Kurator in der bildenden Kunst gearbeitet hat und große sozusagen Bewusstsein für Popkultur und die auch Frage nach der Zugänglichkeit von Räumen in der bildenden Kunst hatte und so, gibt es sozusagen diese, ja, immer wieder diesen Versuch, das ist halt die Rolle der Lesenden, ist, glaube ich, sich verändert bei Frank O'Hara, die stark mit einbezogen sind. Auch hier gibt es ja wieder so eine Dreieckskonstellation, stimmt, in der eigentlich eine Person adressiert wird. Das ist ja auch hier doppeldeutig, das for Grace after a party. Grace ist die Person oder Grace is in the Grace, for Grace oder beides. Aber es gibt insofern schon eine, was jetzt vielleicht heute sich nicht mehr so als irgendwie als ein Ereignis liest, aber sicherlich, wenn man Having a Coke with You oder so nimmt, wo er sozusagen einmal durch die ganze, den Kanon der Kunstgeschichte und eigentlich so einmal über den hinweg geht und den Fokus auf etwas anderes verschiebt, was viel niedrigschwelliger und was sozusagen in der, also so, I'd rather have a Coke with you than going to all of these exhibitions. Das ist sozusagen ja schon noch die Hierarchien verteilen sich da anders und die Art und Weise, wie die Lyrik stattfindet, ist ja auch eine andere, weil es ja dem, wie Frank O'Hara Lyrik betrieben hat, ja überhaupt nicht dem bürgerlichen Status quo von Lyrik entsprochen hat. Da sind wir wieder bei dem, wo das Schreiben und das Leben oder wie gehört das Schreiben und das Leben zusammen oder sind das Dichotomien oder ist das etwas, was sozusagen immer nur mit als eigentlich Gegensatz zum Leben verstanden wird, weil wenn aus der Position derjenigen, der weißen Machtelite dieser Zeit und auch unserer Zeit das Schreiben zu etwas wird, was aus dem Leben kommt und im Leben stattfindet und Menschen schreiben aus den Erfahrungen, aus der unmittelbaren, vielleicht auch in den engen Räumen, die ihnen bleiben und nicht aus der Villa und nicht aus dem Haus am Meer und nicht mit den Segen der Institution, dann entsteht ja ein anderes Schreiben, was ein gefährlicheres Schreiben ist. Und ich glaube, dass das verschiebt den Kanon. Das sind Dinge, die auch die hier vielleicht schon angelegt sind, sich letztendlich aber nicht bewahrheitet haben in der Linie, in der Frank O'Hara steht, weil dann die Beatpoets, die danach kamen, ja auch nur ein Haufen weißer Männer gewesen sind. Das stimmt jetzt nicht ganz, aber sehr viele davon, die am Ende Bekanntheitsberühmtheitsgrade bekommen haben und davon tatsächlich leben konnten. Das ist sozusagen, das ist wieder die Frage, wer dann da. Angelegt ist es hier schon, dass es noch ein Schreiben gibt, was woanders herkommt, was woanders stattfindet. Und das ist ganz stark. Ich meine, nicht umsonst heißt dieser erste Gedichtband Lunch Poems und findet eben woanders statt. Und auch Meditations in an Emergency.
Hat er die Gedichte in seiner Mittagspause geschrieben? Also das muss man dazu sagen.
Ja, genau. Also ja. Und auf die Serviette gekritzelt als Geschenke an die Freundinnen. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie wir auf diesen Bogen gekommen sind, aber ich wollte nur sagen, wir kamen gerade woanders her. Du kannst mich kurz erinnern, wo wir waren vorher.
ich habe gesagt, dass sie auf Verführung angelegt sind. Und dann hast du nochmal erklärt, in welcher historischen Zeit das auch passiert ist und dass es auch einen antiakademischen und auch antibürgerlichen Gestus hatte, den man da auch heute noch rauslesen kann. Hat ja auch ganz viel was mit so einem unmittelbaren Ausdruck zu tun. Und ich glaube, wir können noch einen Bogen, um unser Gespräch zu beenden, zu dem Anfang unseres Gesprächs finden, weil es Frank O'Hara auch immer wahnsinnig wichtig war, seine Freunde auch hier namentlich zu nennen oder auch Maler, die er bewundert hat, für die ein Gedicht zu schreiben und umgekehrt. Also es gab einfach wirklich so ein interdisziplinäres, einen Freundeskreis, der sich gegenseitig erwähnt, befruchtet hat. Und da kommen wir, glaube ich, wirklich auch nochmal zu eben der letzten Seite deines Buches zurück. Auch da hat er, ich glaube, das war ihm immer wichtig, zu sagen, das ist nichts, was aus mir heraus alleine passiert, sondern wir sind hier eine Gruppe.
Ja, das tatsächlich führt uns zurück zu dieser, weil du ja, was ich eigentlich ganz schön fand, das Buch sozusagen hinten begonnen hast, nämlich mit der Danksagung, was ja ungewöhnlich ist, aber ich insofern das schon jetzt auch in dem Kontext, jetzt haben wir über ein paar Dinge am Rand gesprochen, die von Flaneur über schlechte Wörter oder Stoff aus Luft oder anderen Formen, aber letztendlich alles Formen, in denen ja einmal Freundschaft, dann sicherlich auch Interdisziplinarität, aber es gibt ja immer diese Frage nach dem Diskurs. Der Diskurs scheint ja etwas zu sein, was in der akademische Begriff ist und der sozusagen auch in sehr bestimmten Räumen stattfindet und bestimmten Räumen artikuliert und kontrolliert wird. Und ich glaube, dieses gemeinsame Denken über lange Zeit in diesen sehr freundschaftlichen Verbindungen und all diesen Projekten und letztendlich, woraus auch die Trauer der Tangente kommt, ist in allen meinen Arbeiten eigentlich ein zentrales Element. Es gibt, deswegen habe ich vielleicht auch so lange gebraucht, dieses Buch zu schreiben, weil es tatsächlich nicht meine die naheliegendste Tätigkeit für mich ist, allein am Schreibtisch zu arbeiten. Den Aspekt gibt's beim Schreiben irgendwann, wenn man so ein Buch fertig bekommen will. Aber es gibt ja davor und im Buch etwas, was ja tatsächlich eine Vielstimmigkeit hat, die ich selbst gar nicht herstellen kann und die ich nicht missen wollte. Und in dem Prozess, der diese Verunsicherung, die vielleicht, von der wir am Anfang gesprochen haben, die stattfindet, immer wieder auch in die Sprachskepsis, aber auch in die Auseinandersetzung mit dem Erlernten zu gehen und immer wieder in den Austausch zu gehen, dass das letztendlich unabdingbar ist. Ich glaube, Schreiben, was das nicht zum Ausgangspunkt oder zumindest nicht mitdenkt, würde mich, glaube ich, nicht interessieren. Insofern ist die Trauer der Tangente, insofern ist es richtig, dass du mit der Danksagung, glaube ich, begonnen hast, wirklich kein solitäres Ereignis, sondern ein kollektives. Und ich möchte daran glauben, dass es diesen Traum gibt, eines gemeinsamer Texte, gemeinsamer Lieder.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist so schön. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Und ich danke dir sehr für das Gespräch.
Danke dir. Es war sehr schön, hier zu sein.
Der Reader von Mascha Jacobs wird co-produziert von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.